Denn also hatte der König allen Obersten seines Hauses verordnet, dass sie tun sollten nach jedermanns Belieben. Also, diejenigen, die einen Befehl bekommen haben, das waren die Diener bei diesem Fest. Und diese Verordnung war für die zum Feste eingeladenen Volksgruppen so wunderbar herrlich, weil der Befehl an die Dienenden, an das dienstbare Personal, lautete, sie sollen tun nach jedermanns Belieben. Ist das ein wunderbarer Befehl für alles Volk? Ne? Ja. Dann beachten wir noch, Vers 9, kommt der dritte Punkt, dritte Anlass. Auch die Königin Vashti machte ein Gastmahl für die Weiber im königlichen Hause des Königs Ahasveros. Und dann kommt die Sache, lesen wir noch bis Vers 12. Am sieben Tage, also am letzten Tage dieser Festfeier, als das Herz des Königs vom Weine fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, es sind sieben Kämmerer, welche vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vashti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war schön von Ansehen. Aber die Königin Vashti weigerte sich, auf das Wort des Königs zu kommen, welches ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde. Da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Mal so weit. Da liegt ein Reichtum vor, der den Redner in Verlegenheit bringt. Wo soll er anfangen? Gut, eines nach dem anderen. Es geschah in den Tagen des Ahasveros, das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. Ahasveros ist nicht der persönliche Name des Königs, der wird an anderen Stellen genannt, sondern eine allgemeine Bezeichnung von Königen der Meder und Perser. Deshalb, es ist der Ahasveros, der über 127 Provinzen geherrscht hat. Eine einmalige Herrschergröße, dieser Ahasveros. Eine jetzt geografische Bemerkung. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. Da ist eine Korrektur anzubringen. Ich habe schon manchmal gedacht, als dann die Befehle des Königs ausgingen an die 127 Landschaften, also von Susan, das ist ja ganz in der Nähe vom Persischen Golf, von Indien, er herrschte bis Indien, das ist noch eine unheimlich weite Strecke, etwa 1000 Kilometer. Bis Indien. Und dann noch über Israel, Ägypten, bis Äthiopien. Die hatten ja nur Pferdeverbindung als Boten, was rasches Tempo betrifft. Habe ich gedacht, also fast nicht möglich. Nicht der eine Befehl, alle Juden umzubringen dann später. Der war schon durchgegangen überall hin. Und nachher der Gegenbefehl, bevor der Tag kam, wo die Juden hätten umgebracht werden sollen, alle in diesem ganzen Riesenreich. Also das war die erste Lösung der Judenfrage, ne? Wie Hitler es bezeichnet hat. Einige Tage vor diesem bestimmten Tag ließ dann Ahasveros den Gegenbefehl erteilen, alle Gegner der Juden werden umgebracht. Das war dann die Rettung aller Juden. Also, und richtig, das mit Äthiopien hier übersetzte Wort ist verständlich, aber es heißt im Hebräischen ist der Name Kusch da, übersetzt mit Äthiopien. Jetzt gibt es eine andere Stelle in Jesaja, wenn ich nicht irre, 18. Da ist die Rede von Rohrschiffen, Schiffen, die ausgehen von einem Volk, das jenseits der Ströme Äthiopiens wohnt. Äthiopien kennen wir. Aber was gibt es denn für Ströme jenseits von Äthiopien? Gar keine. Das ist der Wüste Zentralafrika, Mittelafrika. Da habe ich schon gestutzt. Und wie ich das näher anschaute, finden wir in 1. Mose 10, wo die Söhne Noahs und die Enkel Noahs und die Urenkel Noahs beschrieben werden, alle aufgezählt. Alle Söhne Sems, alle Söhne Hams, alle Söhne Japhets sind aufgezeichnet. Und siehe da, Kusch ist der Erstgeborene von Ham. Erstens. Ja, das würde mit Afrika, könnte man das stehen lassen, und ich vermute, dass die Übersetzer da hängen geblieben sind. Jetzt lesen wir aber, ein Sohn dieses Kusch war der Nimrod, der Babel und Ninive und alle Städte in der Ebene Sinia gebaut hat. Aha. Gibt es jetzt ein Land jenseits der Ströme von der Ebene Sinia? Da sind ja die Riesenströme Euphrat und Tigris. Und dann Susan noch an dem kleinen Strom, wie hieß er?
Ulai,
ja. Das sind Ströme, die gewaltigen Ströme der Erde. Also was Europa, Afrika und Asien betrifft. Und wie heißt nun das Land jenseits der Ströme von Kusch? Vom Zweistromland? Von der Ebene Sinai? Jenseits von Babel und Ninive und wie die Städte dort alle heißen. Russland. Kommen dort Schiffe gegen Israel und alle möglichen Militärwaffen gerüstet gegen Israel. Stimmt jetzt vielleicht? Von dort her. Genau, Russland, jetzt stimmt's. Genau, Rosch, Mesig und Tubal nebenbei. Und siehe da, hier, jetzt verstehen wir. Kusch ist auch hier nicht zu übersetzen mit Äthiopien, sondern mit der Ebene Sinia oder Assyrien. Aha. Denn es handelt sich um das Reich der Meder und Perser, und das reichte wirklich nur von Assyrien heute, oder Syrien, Assyrien, bis Indien. Jetzt ist ersichtlich Susan ungefähr in der Mitte, nicht? Da konnten die Boten gerade noch an die Enden dieser 127 Provinzen kommen. Also Israel und Ägypten und Afrika kommt da gar nicht in Frage her. Bei dem Ahasveros. Das zur Orientierung. Und nun, heute Abend dürfen wir eine grundlegende Reihe beachten, mal uns vor Augen führen lassen, was nun die hier erscheinenden Personen von Ahasveros bis zu dem Juden Hasser Haman, wen die jetzt symbolischerweise darstellen. Denn das Buch Esther ist ja nicht nur wieder eine Erzählung von gewaltigen, hochinteressanten Dingen, wie sie damals waren und geschehen sind, sondern voll prophetischen Inhaltes und vor allem für uns voll symbolischen Werten. Ich habe mir heute Nachmittag noch zusätzlich die Mühe genommen, mal im Buche von Professor Friedrich Weinreb nachzublättern. Und das ist nun so großartig für unser einen eine Funkgrube. Und wie Willi Nussbaumer gelegentlich sagt, wenn er von ihm spricht, von Professor Weinreb, also wer es noch nicht weiß, ein Jude, der in einmaliger Weise das Gesetz Israel und die Propheten Israels liest, weniger als Wort Gottes, sondern als Rechnung Gottes. Indem er immer anstatt Buchstaben, also literarisch die Sache betrachtet, sondern jetzt mathematisch, weil jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist. Kurz, nur durch das Studium des Alten Testamentes in dieser Weise kam er zur Überzeugung und hat uns auch persönlich bekannt, kam ich zur Überzeugung, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich unser Messias ist. Also in mathematischer Präzision. Weinreb. Und das verstehen wir, wenn der das Buch Esther näher ansieht und auslegt auf seine Weise. Ja, das ist jetzt zu sagen, für unser einen in einer Weise Offenbarungen vorliegen in seinem Buch, von welchen wir überzeugt sind, die kennt und sieht er selber noch nicht. Wir können das lesen, was Gott dem Professor Weinreb gegeben hat, ne, niederzuschreiben. Aber was er niedergeschrieben hat, bleibt auf der Ebene Israels und der irdischen Angelegenheiten. Ne. Aber was das jetzt für Gott und für Christus und für Israel und für uns bedeutet, ja, das ist nun uns geschenkt. Also, wir haben jetzt wir sind mit Vers 12 kurz gelesen. Da tauchen auf der König Ahasveros, dann die Königin Vashti, die den Befehl erhalten hat, sich zu zeigen in ihrer Schönheit, und die Burg Susan, eigentlich zu lesen Shushan, und dann die Fürsten des Königs, Medien Persien, sein Königreich, und dann alles Volk, Vashtis Gastma, die sieben Kämmerer, die Widerspenstigkeit der Vashti. Und dann erscheinen dann noch die sieben Weisen des Königs Ahasveros. Aha, also eine ganze Reihe vorerst irdischer, menschlicher Figuren. Und jetzt dürfen wir die einmal ansehen, kurz vorerst, wen die geistlicherweise darstellen als Modelle oder als Schattenrisse. Erstens, Ahasveros wird übersetzt auf Deutsch der Großmächtige oder Allmächtige. Wen dürfte also dieser Ahasveros darstellen? Gott den Höchsten. Und zwar, wie wir sehen werden, als der, der die unwiderruflichen Gesetze, die die Meder und Perser ihm beantragen, genehmigt. Ist das verständlich, was ich gesagt habe? Was in diesem Satz, den ich ausgesprochen habe, schon drin liegt. Überragend. Wir haben ja schon da und dort in verschiedenen Zusammenhängen kurz darauf hingewiesen, das Gesetz vom Sinai ist das auf der Erde, auf Israel gelebte Gesetz, unwiderrufliche Gesetz der Meder und Perser, der gesetzgebenden Behörde, die nicht auf der Erde ist. Der Meder und Perser, die oben am Throne Gottes des Höchsten sind. Noch einmal, Ahasveros, der großmächtige Herrscher, allmächtige Herrscher, stellt Gott den Höchsten dar, der die ihm unterbreiteten Gesetze genehmigt oder nicht genehmigt. Und soweit er sie genehmigt, sind sie ein Bestandteil des unwiderruflichen Gesetzes der Meder und Perser geworden. Dann kommt seine Frau, die Vashti. Das heißt direkt auf Deutsch, schöne Frau. Eine schöne Frau.
Die Bedeutung der Namen Esther, ja? Heißt ja, ich bin geworden.
Komm drauf, ja, nur langsam.
Das Wort Gott kommt in ganze Esther.
Aha, habt ihr gehört? Er hat schon, er kann nicht warten, nicht? Begreife. Gut. Esther heißt die Verborgene, die sich Verbergende, sich in ein Geheimnis hüllende, die Esther. Also das haben wir jetzt schon, dürfen ruhig schon vorwegnehmen, was Esther heißt. Vashti heißt schöne Frau. Stellt wen dar? Israel unter Gesetz, besonders zur Zeit Salomos. Stimmt, sagt Gott in Christo, ich bin dein Mann, du bist mein Weib. Steht so geschrieben. Vom neugeborenen Mädchen über den Zustand des Mädchens und dann der Jungfrau, für die die Zeit der Liebe gekommen ist, dann ein Brautstand, alles zwischen Christus und Israel, unter Gesetz. Und wir haben gelernt, Gott hat sich in Christo schon vom Sinai als Mann, dem Volke Israel, als sein Weib zur Verfügung gestellt. So. Die Vashti, diese schöne Frau, ja, was lesen wir denn in Hesekiel 16? Ein halbes Kapitel lang die Herrlichkeit dieses Weibes, Jehova. Ich kleidete dich in Purpur und Schuhe von Seekuhfellen und Kettchen und. Eine Herrlichkeit, die kaum eben beschrieben werden kann. Vashti, zu Deutsch die schöne Frau, stellt Israel unter Gesetz dar. Als schöne Frau, besonders zur Zeit Salomos und später. Jetzt kommt Shushan. Shushan, das ist der Regierungssitz des Königs Ahasveros, die Burg Shushan. Muss da etwas ergänzen, schnell. Ja. Shushan und Shushana, der deutsche Name Susanna, ist da abgeleitet, bedeutet Blume. Und zwar bei Luther mit Rose übersetzt und in der Elberfelder mit Lilie oder umgekehrt. Weinreb, er erklärt, es stellt die Blume dar, die die ganze Welt der Blumen konzentriert in sich schließt. Die herrlichste Blume. Denn wir lesen ja, seht die Lilien des Feldes, sagt Jesus. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit, ne, war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Ne? Also Blume, das Symbol für die Herrlichkeit. Und jetzt die Burg Shushan. Shushan. Das heißt, Christus, der Sohn und der Vater in dieser Welt, an einem Thron der Herrlichkeit, der mit der als schönste Blume in der ganzen Schöpfung, also die herrlichste zentrale Zentralgewalt in der Schöpfung dargestellt. Da ist dieser König Ahasveros, Ahasveros, dieser Allmächtige, Gott stellt Gott den Höchsten dar, keine Frage. Und was für ein Weib hat dieser höchste Gott für sich reserviert oder einfach genommen? In der ganzen Welt, weder in den Himmel noch auf der Erde, keine als die Vashti Israel. Shushan, Blume, da gehört sofort für uns das Stichwort dazu. Erstens, meine Geliebte ist wie eine Rose unter Dornen. Also da ist der Name Rose sehr passend. Nicht? Keine Rosen ohne Dornen. Nicht? Aber meine Geliebte ist wie eine Lilie unter den Dornen. Nicht? Das kann auch eine Lilie, so ein prachtherrliches Exemplar einer Lilienstaude, kann inmitten von Dornen sein. Das ist auch möglich. Also, es ist einfach die Blume der Blume, die Herrlichkeit der Herrlichkeit. Was in dieser Schöpfung möglich ist, befindet sich am Thron unseres Gottes des Höchsten, der nur ein Weib ausgewählt hat, nämlich später die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, also Israel. Und Shushan, der herrliche Thron, wunderbar, war die maximale Herrlichkeit. Die Stadt dieses Königs. Rose unter den Dornen, Lilien unter den Dornen. Und, also meine Geliebte ist wie eine Lilie unter den Dornen. Und wunderbar, das ist für den Architekten interessant. An den beiden Riesensäulen, am Herrlichkeitstempel des Hesekiel. Und bei Salomo schon, ne? Da sind die Säulenkapitellien lilienförmig. Lilienförmig. Herrlichkeit. Jetzt kommen die nächsten menschlichen Figuren. Da erscheinen die Fürsten des Königs, denen er in erster Linie das lang andauernde Gastmahl bereitet hat. Also die 180 Tage lang auf der Burg Shushan oder auf der Hauptstadt Shushan, dieser Herrlichkeitsblume, Weltzentrale des Thrones Gottes, da machte er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und Knechten, indem er die Mächtigen von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Landschaften vor ihm waren. Als er den herrlichen Reichtum seines Königsreichs und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, sehen ließ. Also da ist für uns ein Blick in Vorgänge um den Thron Gottes. Ja, und wer sind jetzt die Fürsten da und alle diese gewaltigen Hoheiten? Vorerst waren das menschliche Fürsten da unten. So, ist da die Auslegung schwer? Gibt es denn nicht Fürstentümer und Gewalten und Herrschaften und Kosmokratoren und wie die Herrschaften alle heißen mögen? Ja, natürlich sehr einfach. Diese irdischen Fürsten sind Schattenrisse, Modelle für die unsichtbaren Fürstentümer und Gewalten. sehr einfach. Was bedeutet jetzt Persien und Medien? Die Stichwortbezeichnung für die Gesetzgeber in der unsichtbaren Welt, in alles Fürstentum und Gewalten, Gesetzgeber für das unwiderrufliche Gesetz der Meder und Perser, unter welches sich auch der König selbst beugen musste. Die Meder und Perser, die Fürstentümer und Gewalten des Ahasverus, wir werden es gerade eins nach dem anderen noch lesen, im Buchstabe nach Buch, Wort nach Wort, hatten die Ehre, dem König Ahasverus in jeder Hinsicht, bei jeder Gelegenheit, ein treffendes Gesetz vorzuschlagen, zu unterbreiten, und dann entschied der König Ahasverus, wird das aufgenommen in das Gesetz der Meder und Perser, dann ist es unwiderruflich, auch für mich den König, oder nicht? Wie war denn der Vorgang am Sinai? Genauso. Wir kommen darauf zurück. Vielleicht machen wir es jetzt so, dass ich der Reihe nach, ohne große Kommentare, einfach sage, die menschlichen Figuren stellen geistlicherweise die und die Figuren dar. Also, die Fürsten, die Fürstentümer und Gewalt von Medien und Persien, die Gesetzesanträge dem König unterbreiten, dass der König annimmt oder ablehnt, und wenn er es annimmt, unwiderruflich geworden ist, genau wie das Gesetz vom Sinai. Der König damals, Daniel, der sich nicht beugte vor dem Standbild, göttliche Anbetung verweigerte, wollte ja vom König, vom damaligen König, gerettet werden. Der wartete bis gegen Morgen. Suchte er, ob nicht irgend im Gesetz der Meder und Perser etwas sei, was den Daniel retten könnte. Vor der Löwengrube. Nein, war nichts zu machen. Alles Volk, das ist die zweite Festversammlung, das sind alle die himmlischen Heerscharen, die diesen Fürstentümern und Gewalten unterstellt sind. Das ist sehr einfach. Was ist das Gastmahl für alle Weiber? Jetzt konsequenterweise, wenn was die Israel darstellt. Und jetzt haben wir schon gesehen, gerade um ihrer Herrlichkeit willen wurde die Vasti noch über was in besonderer Weise widerspenstig. Gegen den Befehl, gegen das Wort des Königs. Ist Israel auch widerspenstig. Trotz aller Herrlichkeit und aller Liebe, die Gott Christus diesem Volk hat zuteil werden lassen. Vasti ist Gastmahl für alle Weiber. Die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, den Ausdruck kennen wir. Aber dass unser Gottes Wort auch spricht von der Tochter Jungfrau Babel und Ägypten und Tyrus und Sidon und alle Städte aller Nationen Töchter nennt, Weiber nennt, das ist nicht so bekannt, leider. Das heißt also, sie macht ein Gastmahl für alle Frauen. Das heißt, Israel ist von Gott eingesetzt als Mustervolk, das wäre die Meinung Gottes, nicht? Mustervolk für alle anderen Nationen. Alle Hauptstädte der Nationen mit ihren Unterregierungsstädten werden Weiber genannt, Töchter genannt, Jungfrauen genannt in der Schrift. Jenes unverständliche Wort im Buch der Offenbarung, von vielen Menschen ausgesprochen, denn sie haben sich nicht mit Weibern vermischt, denn sie sind Jungfrauen. Die Mutter der Huren heißt wie am Ende der Tage? Babel. Ja, Mutter. Ja, und Jerusalem wird die auch einmal als Hure bezeichnet. Aha. Genauso widerspenstig und widergöttlich, so wie Israel sich vor den Augen aller Völker benommen hat. Hat Israel das schlechteste Beispiel gegeben und alle anderen Nationen verführt. Das kommt jetzt dann aus bei der Waste. Ganz gewaltig. Was ist Gastmahl für alle Weiber? Ja. Das ist, was war denn in den Tagen Salomos? Da war sie noch herrlich noch. Was war denn in den Tagen Salomos? Ja. Kam da eine Königin von Saba? Ja. Um was zu sehen, die Herrlichkeit. Ne? Alle Könige der Nationen kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Ne? Das ist das Gastmahl, ne? Der Waste, gegenüber mit allen Weibern. Dann kommt, ja, das heißt, Israel erfreut alle Nationen unter Salomo. Dann erscheinen sieben Kämmerer, Eunuchen, Betreuer der Frauen. Sieben Kämmerer. Was sind denn die Kämmerer? Wieder, das sind die Engelfürsten, die Gott über die jeweiligen Nationen, denn die Nationen sind die Weiber, die Städte der Nationen. Und die Engelfürsten, die Gott über die 70 Nationen als verantwortliche Chefs gesetzt hat, das sind die Kämmerer. Die verantwortlich sind für das Wohlergehen der einzelnen Nationen. Aber Kämmer geworden sind, die den Namen nicht mehr verdienen, sondern verführen, ihre Völker verführen. Die sieben Kämmerer stellen Engelfürsten über die Nationen. Gibt es denn einen Engelfürsten über das Weltreich der Meder und Perser schon?
Ja. 21 Tage.
Gibt es einen Engelfürst über das Weltreich der Griechen? Ja. Gibt es einen Engelfürsten über Israel selber? Ja. Namens Michael. Das sind die Kämmerer. Was die in ihrer Widerspenstigkeit gegen den Befehl des Königs, ist Israel in seiner Widerspenstigkeit gegen Gott und Christus. Sehr einfach. Merken wir. Bis jetzt ganz konsequenterweise vorgegangen mit der Bitte um Verständnis, was bedeuten diese Dinge vor Gott. Ne? Merken wir, wie sich das fast von selbst eines nach dem anderen ergibt. Ne? Und wenn dann jetzt die einzelnen Dinge stimmen, liebe Geschwister, was das für einen Blick gibt in die Herrlichkeit der Wege Gottes mit Israel und den Nationen und mit wem? Und mit der Gemeinde des Leibes des Christus. Wenn er schon nicht warten konnte, kann ich jetzt auch nicht warten. Die Esther stellt niemand Geringeres dar als die Gemeinde des Leibes des Christus. Vorher ist immer auch die Rede vom Gesetz der Meder und Perser. Ich habe bis heute oder gestern gemeint, die Esther stellt das christusgläubige Israel zu Pfingsten dar. Nein, eben nicht. Sondern das christusgläubige Israel zu Pfingsten und anschließend, die sind ja einfacher noch für das Gesetz. Und im Moment, wo die Esther erscheint und es mit dem König Ahasveros zu tun hat, ist nur noch die Rede von Gnade und Güte. Aha. Ist unser Altes Testament voll von prophetischer und symbolischer Gottesherrlichkeit, dass uns, und wir dürfen sagen, Bruder Weinreb, ja, der ist, der ist maximal Gesetzeseifer. Maximal. Aber weißt, Christus ist unser Messias. Der sagt, wir Juden lesen in der Hauptsache nur die fünf Bücher Mose, wenn wir die Schrift lesen. Entweder die fünf Bücher Mose oder das Buch Esther. Das sind unsere zwei Bibelbücher. Offenbarungsbücher unseres Gottes.
Allgemein,
ja. Ja, im Allgemeinen, ja, ja. Ja, ja, klar.
Ja. Der Jonah und so weiter, der hat es ja
ich habe etwas zitiert, was er geschrieben hat. So. Die Kämmerer, Engelfürsten über die Nationen, was die widerspenstig gegen den Befehl des Königs, Israel widerspenstig gegen die Befehle Gottes. Jetzt kommen die sieben Weisen, also das sind sieben Kämmerer, die betreuen die Frauen, die Nationen. Und die sieben Weisen, wunderbar, kleine Bemerkung dazu, oder? Die sich auf die Zeiten verstehen. Oha. Also wofür braucht es besondere Weisheit? Sich auf die wunderbaren Zeitoffenbarungen in unserer Bibel zu verstehen. Und andere Hoheitsfürsten, eine andere Fürstengruppe als die Kämmerer und als die Knappen, als die Knechte und was da alles noch für Dienstbotensorten gab bei Ahasverus. Die sieben Weisen, die sich auf die Zeiten verstehen, sind Erzengel, wie zum Beispiel Gabriel. Es sind die Gesetz- und Rechtskundigen, weil gewaltig. So steht geschrieben. Gesetz- und Rechtskunde. Der König stellt die Frage diesen Weisen, diesen sieben. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu tun, nachdem sie den Gehorsam verweigert hat, widerspenstig war? Ja, ist das klar? Was ist nach dem Gesetz? Geht es bei Israel nach dem Gesetz? Was ist nach dem Gesetz mit dem widerspenstigen Israel zu tun? Ganz genau. Sieben Weisen erweisen sich wirklich sehr weise in der Beurteilung. Nämlich, dass Vashti ein weltweit schlechtes Beispiel für die Frauenfrage der ganzen Welt gegeben hat. Und dem muss maximal hart entgegengetreten werden. Oh, ist das modern ein Problem heute? Haben die Weisen damals richtig gesehen? Weltweites schlechtes Beispiel Israels. So sind sie ein Fluch unter den Nationen geworden. Mit ihrem maximal widergöttlich schlechten Beispiel. Hat sich Israel gegen ihren Mann empört? Widerspenstig gewesen? Oh, wenn ein Weib widerspenstig war gegen ihren Mann, dann Israel. Und das haben alle Nationen gesehen. Ja, wenn Israel, dieses auserwählte Volk, sich das leistet, warum wir nicht auch? Ne? Das Problem, die Frauenfrage, die ist im Buche Esther maximal klar in göttliches Licht gerückt durch die sieben Weisen. Weiter. Diese Haltung der Vashti, stellen die Weisen fest, wird reichlich Verachtung und Zorn im ganzen Reich des Königs bewirken. Wie lesen wir das Gesetz? wenn es nach dem Gesetz geht, bewirkt Zorn. Steht geschrieben. Und dass dies das neue Gesetz nun in Bezug auf die Vashti ist ein Antrag dieser Weisen. Also nicht der König selbst macht dieses Gesetz, also nicht unser Gott selbst hat das Gesetz vom Sinai ersonnen, sondern wer? Fürstentümer und Gewalten. Und zwar ausgerechnet die ganz Weisen unter ihnen. Wunderbare Weisheit, klare Feststellung göttlicher Normen, Mann und Weib und so weiter. Maximal, kristallklar alles, aber mit einer Unbarmherzigkeit, Zorn bewirkend und so weiter. Antrag der Weisen. Wenn es dem König gut dünkt, stimmt das Wörtchen gut? Ist das Gesetz wohlgefällig vor Gott? Wie? Nein, er hat es nur für gut gefunden. Wohlgefallen hat er keines dran. Ist das Gesetz vollkommen? Nein, vor Gott nicht. Das Gesetz Gottes ist vollkommen, auch nicht das Gesetz vom Sinai. Wenn es den König gut dünkt, nach dem unwiderruflichen Gesetz der Meder und Perser, und da ist nun unter diesen Weisen einer namens Memukan, das ist von ihnen der fähigste Sprecher. Das ist unter diesen sieben Weisen, Achtung, der Abgeordnete, der spricht im Namen aller sieben. Stimmt das? Und nur er übergibt, unterbreitet dem König ihre Anträge, die Anträge der sieben. Ne? Ja, warum betone ich das so? Was schreibt Paulus in Galaterbrief? Warum nun dieses Gesetz? Es kam auf Beantragung der Engel zwischen die Gott dem Abraham gegebene Verheißung ohne Bedingung und deren Erfüllung der Verheißung ohne Bedingung wurde es zwischen hineingeschoben, dieses Gesetz. So. In der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter ist aber nicht von einem gesandt, sondern von vielen. Gott aber ist einer. Also kommt dieses Gesetz ganz klar nach dem Galaterzeugnis nicht vorher. Nicht von Gott selbst, sondern Anträge Weiser, die um seinen Thron sind. Sieben. Gibt es sieben Geister vor dem Thron Gottes? Das sind sie genau. Das sind die sieben Weisen. Ne?
Bitte Kassette wenden.
Die haben das Gesetz beantragt und auf dem Berge Sinai empfing Mose das Gesetz durch einen Abgeordneten im Galaterbrief. Ein Abgeordneter ist aber nicht von einem einzigen gesandt, dann ist er kein Abgeordneter, denn ein Abgeordneter ist erst dann ein Abgeordneter, wenn er an zentraler Regierungsstelle die Interessen einer Vielheit, einer ganzen politischen Partei vertritt, ist er dann ein Abgeordneter. Ein Parlamentär, was heißt ein Parlé? Sprechen, das sind die fähigsten Sprecher der Parteien. Ne? Aha, liebe Geschwister, was da alles jetzt steht, ja, in dem Buch Esther, und jetzt betrachten wir ja erst die Personen ein wenig. Ne? Also, liebe Geschwister, der Herr ist daran, in dieser gegenwärtigen letzten Stunde Gottes, uns noch letzte große Geheimnisse Gottes zu offenbaren. Zusammenhänge zu zeigen, aber nur uns ganz Dummen, die heute je länger je mehr allem glauben, was geschrieben steht, jedem Wort, jedem Buchstaben, jedem Punkt daneben. Ich habe denn die Bedeutung des Memukan nicht zur Kenntnis genommen, aber er stellt den Abgeordneten, den fähigsten Redner, den Parlamentär dar. Der dem König, der Engelfürst, jetzt unter den sieben Weisen, der Gott gegenüber antritt und von den sieben der Abgeordnete ist auf dem Berg Sinai, den Mose überbracht. Und Gott hat ja diese hohen Fürstentümer zu Göttern, zu Söhnen des Hexen erhoben. Also da kann ruhig Gott genannt werden, einer der Götter. Jetzt kommt Kapitel 2. Wunderbar. Das lesen wir gerade noch. Und dann gucke ich auf die Uhr. Da meine liebe Hilda wieder da ist, will ich nicht. Oh, es ist schon 20 vor 9. Aber wir haben auch etwas spät angefangen. Kommen wir heute gerade zum Schluss. Kapitel 2. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vashti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Das ist nicht wunderbar. Was heißt das? Trotz der maximalen Widerspenstigkeit und dem Hass Gottes, dem Hass gegenüber Christus und Gott nicht. Und der Verwerfung Israels für die bestimmte Zeit. Kann unser Gott und der Gott, der Höchste, der Gott Israels und Gott und Vater, Jesu Christi, kann was nicht lassen, ständig der Vashti zu gedenken. Warum gedenkt er ihrer? Wunderbar. Gedachte er an Vashti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden ist. Beschluss ist das gleiche wie Ratschluss. Da haben die sieben Räte beschlossen. Das ist ein Beschluss. Das ist ein Ratschluss. Hat der Höchste den Ratschluss der vielen genehmigt? Hier? Jawohl. Hat er die Anträge der gesetzgebenden Meder und Perser und sich genehmigt? Jawohl. Aber nicht er und nicht sein Sohn und nicht der Heilige Geist sind auf den Sinai gekommen, sondern der fähigste Sprecher von den sieben. Der war der Abgeordnete der sieben. Oder der sechs anderen. Gedachte er an Vashti und an das, was sie tat. Ja, in seiner Liebe und Treue, Barmherzigkeit. Und was über sie beschlossen. Ne? Beschluss. Ein Entscheid von vielen. Währenddem wir es zu tun haben, nicht mit dem Ratschluss Gottes, natürlich, dem sind wir nach dem alten Menschen auch unterstellt, sondern wir sind auserwählt durch die Gnade Gottes, durch den Vorsatz, den er bei sich selbst genommen hat, gefasst hat. Vor Grundlegung der Welt, nach diesem Vorsatz der Gnade, allein durch den Glauben, ohne Werke, einfach Gnade und Barmherzigkeit, sind wir nach dem Vorsatz Gottes auserwählt. Und wir werden sehen, genau die Esther, genau die Esther. Und wie die Esther eines Tages, wo der Entscheid fiel, vor den König zu treten, ungerufen, vor den König zu treten, um ihm das raffinierte Hamanns zu offenbaren. Da sagte sie, da um die ganze Judenschaft, dass die gerettet werden kann, war sie bereit, ungerufen vor den König Ahasveros zu treten. Ne? Und nur wenn so jemand, auch sein Weib, kam in seinen Hof des Palastes, ungerufen. Und er neigte nicht sein Zepter der Person entgegen, dann wurde die Person sofort getötet. Da sagte Esther, komme ich um, so komme ich um. Aus Liebe zu Juda. Jetzt bitte nur noch schnell. Der König gedenkt der Vashti, wie Gott der Israel gedenkt. Und jetzt treten die Knappen des Königs auf und sagen, ja, der König muss doch wieder eine Königin haben. Man suche dem König Jungfrauen. Werden wir als Gemeinde Jesu Christi einmal als Jungfrau bezeichnen? Wer sagt das? Wer spricht davon, dass wir einem Mann verlobt sind als reine Jungfrau? Wer sagt das?
Paulus.
Paulus? Wo ist Paulus hier? Der Mardukai. Aus welchem Stamm ist der Mardukai? Aus dem Stamm Benjamin. Und der Paulus ist ja auch aus dem Stamm Benjamin. Liebe Geschwister, jetzt hören wir aber auf heute Abend. Sonst überbordet die ganze Sache. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Ja. Schade, dass unser lieber Hans Kaufmann nicht da ist. Er würde jetzt die Kassette sofort wieder in schriftliche übertragen und so weiter. Ja. So, wir danken. Dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde beginnen? Wer ist das letzte Mal nicht da gewesen, vor 8 Tagen? Irgendwie von der Sonntagsschule her oder sonst? Kennen wir die Geschichte des Buches Esther? Die wunderbaren Gegebenheiten, wie sich gewaltige Ratschläge der Menschen, Entwürfe der Herzen, plötzlich ganz anders sich dann zur Darstellung bringen und über Nacht unheimlichste Verfügungen ins Gegenteil verwandelt werden durch einfachste menschliche, irdische Begebenheiten. Erstens ist das Buch Esther die einzige Schrift in unserer ganzen Bibel, wo kein einziger Gottesname vorkommt. Weder Gott, noch Jehova, noch Herr, noch Elohim, noch irgendein Name. Das sagt uns schon deutlich genug, dass Gott sich hier verbirgt. Aber sich in der Praxis unser wunderbarer offenbart. Wir haben ja ein Gesangbuchlied, mein Gott, wie bist du so verborgen? Wir dürfen nun das letzte Mal gleich darauf uns einrichten, Stellung nehmen, die in diesem Buch vorkommenden und handelnden Personen in ihrer symbolischen Darstellung zu sehen versuchen, die Personen in ihrer symbolischen Bedeutung. Unser Gotteswort begnügt sich ja nicht mit Berichterstattung, wenn auch noch so treu, von Dingen, die waren und Dingen, die geschehen sind, sondern die Worte sind so vollkommen wunderbar gewählt, wie wir lesen, dass das Wort Gottes im Schmilztiegel aus dem Himmel, aus dem Himmel, siebenfältig geläutert auf die Erde fällt. Die siebenfache Läuterung können wir auch so verstehen, dass das Wort Gottes, die gleichen Worte, die gleichen Buchstaben in eine siebenfache Auslegung auf verschiedenen Stufen nicht nur erlauben, sondern beinhalten. Und dass wir erst dann in allem reich gemacht worden sind, nämlich 1. Korinther 1 von Vers 5 an, in Christo. Erstens, im ganzen Wort sind wir reich gemacht. Nicht, dass wir nun wissen, was einmal war und geschah, sondern was das uns zu sagen hat. Das ist das Erste, rein geschichtliche Berichterstattung. Und zweitens, praktisch erbauliche Auslegung. Was hat das mir, uns zu sagen? Dann im Blick, was hat das allen Menschen zu sagen? Was hat das Israel zu sagen? Was hat das der Gemeinde zu sagen? Wie steht es in prophetisch-geschichtlicher Hinsicht? In prophetisch-persönlicher Hinsicht? Und jetzt höchste Stufe. Was stellt jede Person dar? Jeder Gegenstand, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stein, in der höchsten geistlichen Auswertung, also auf höchster Ebene. Im Buche Esther haben wir zuerst den König Ahasveros. Wird übersetzt auf Deutsch der Großmächtige oder Allmächtige. Dürfte also Gott den Höchsten darstellen. Und zwar in der besonderen Haltung, Gott der Höchste, wie er nun das vom Himmel gekommene Gesetz der Meder und Perser genehmigt. Gott in Beziehung zu Israel, in seiner Stellung zu Israel unter Gesetz, in Christo Jesu. Da durften wir ja in den letzten Tagen oder in unseren letzten Stunden staunen. Israel unter der Wolke, in der Wolke Christus, dieser Christus der Fels Israel, dieser Christus der Mann und Israel das Weib. Ahasveros. Als Schattenriss, als Vorbild oder Nachbild, Abbild oder Modell für Gott den Höchsten. Dann die Königin Vashti, auf Deutsch schöne Frau, dürfen wir Israel unter Gesetz sehen. Denn alles hier im Buche Esther geschieht unter den Ordnungen des Gesetzes der Meder und Perser, welches unwiderruflich war, unter welches sogar der König sich zu beugen hatte, wenn er es einmal genehmigt mit seinem Siegelring bestätigt hat. Der König damals versuchte, ein anderer, die ganze Nacht den Daniel zu bewahren, ihn in die Löwengrube werfen zu müssen. Und dann wurde er erinnert, das wusste er ja selbst. Der König weiß, dass das Gesetz der Meder und Perser unwiderruflich ist. Und was der König bestätigt hat mit seinem Siegelring, gilt auch für den König als verpflichtend, unwiderruflich. Und dieses ganze Gesetz der Meder und Perser auf der Erde ist nun für uns eine prächtige Modellvorführung für das Zustandekommen und das ganze Geschehen des Gesetzes vom Sinai. Was hier im Buche Esther die Meder und Perser sind, also irdische Weltreichgruppen, sind für uns die heilige Engelschar an höchster Stelle, die das Gesetz vom Sinai beantragt haben und von Gott dem Höchsten bestätigt bekommen haben, soweit er es bestätigt hat natürlich. So viel ich sehe, hat Gott die meisten Anträge nicht genehmigt. Nur soweit hat unser Gott die Anträge heiliger Engel zu diesem Gesetz genehmigt und in in das Wort Gottes aufnehmen lassen, als ohne Wissen der heiligen Engel, ohne ein Verständnis, das geringste Verständnis, soweit ihre Anträge mit dem Vorsatz Gottes übereinstimmten, den er schon vor Grundlegung bei sich gefasst hat, nämlich die in Sünden und Übertretungen und Irrtum verfallene Schöpfung zu erlösen durch die Dahingabe seines einzig geliebten Sohnes. Also wenn wir lesen, verflucht ist jedermann, der am Holze hängt, dann hat Gott dieses unbarmherzigste Wort nur deshalb genehmigt und in sein Wort aufnehmen lassen, weil er wusste, dieser unbarmherzigste Fluch nach dem Gesetz bildet eines Tages, ohne einen Buchstaben zu ändern, nachdem mein Sohn dann hier gehangen hat, die Grundlage der Versöhnung des Alls. Nur mit solcher Perspektive göttlicher Weisheit hat Gott die Anträge der Meder und Perser versiegelt. Die Vashti, schöne Frau, stellt nun Israel unter Gesetz dar, besonders zur Zeit Salomos. Denken wir dran, was ist Hesekiel 16? Ich fand dich als Mädchen, ins freie Feld geworfen, erbarmte dich, mich deiner, erzog dich, wurde schön und groß, kam die Zeit deiner Liebe und so weiter und so weiter. Ich verlobte dich nicht mit dir, du wurdest mein Weib, ich wurde dein Mann, brachte dich zu vollkommener Schönheit, Zeit Salomos und so weiter. Aber du gingst anderen Göttern nach, wurdest zur Hure und dann zur Witwe. Also, kurz, die Vashti stellt Israel dar, unter Gesetz, auch besonders zur Zeit der höchsten Schönheit. Warum zögere ich einen Augenblick, weiter zu sprechen? Ja, ich für mich bin überzeugt, dass der Herr mir den Gedanken, den ich jetzt aussprechen muss, eben gerade ins Herz gelegt hat. Die wunderschöne, herrliche Zeit Israels unter Salomo ist ja nur wieder eine Vordarstellung von den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Wie heißt die Grundordnung des tausendjährigen Reiches? Erstens, das Gesetz, die Tora, und nicht eine nur Belehrung oder sowas. Genau die Tora wird ausgehen, das Gesetz wird ausgehen von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und der Thron Jesu Christi in Jerusalem, im tausendjährigen Reich, ist ein Thron, von welchem Gerechtigkeit und Gericht ausgehen. Gerechtigkeit und Gericht sind meines Thrones Grundlage im tausendjährigen Reich. Da werden die Nationen geweidet mit eiserner Rute. Wer im Geringsten das Geringste, den Buchstaben, ein Wort des Gesetzes übertritt, lebt am anderen Morgen nicht mehr. Kommt in die Gehenna, dort wo das Feuer nicht erlöscht und der Wurm nicht stirbt, zum Glück während den tausend Jahren. Dann haben wir die große, herrliche Stadt, die Residenz dieses Großkönigs, Ahasveros, Shushan. Zu Deutsch Susanna. Das heißt, Susanna ist schon die weibliche Form. Susan übersetzt, Hebräisch, Shushan, männliche Form und bedeutet für euch sehr einfach Blume. Shushan. Shushan, ich vergleiche dich einer Lilie unter den Dornen. Da ist die Blume Lilie genannt in der Übersetzung. Shushan unter den Dornen im Hohen Lied. Shushan, Blume, die Zentrale der Residenz dieses großen Königs. Also nichts Geringeres als das himmlische, jetzt gegenwärtige himmlische Jerusalem.
diese Stadt, wo der große König thront. Und die Gesetze dieser Schöpfung kontrolliert und das Gesetz vom Sinai in Bezug auf Israel und wo es noch anerkannt wird und wo man sich noch darunter stellt, eben überwacht. Zentrale der Residenz dieses großen Königs. Rose unter den Dornen, Luther, Lilie unter den Dornen, Elberfelder. Dann sind alle die Fürsten dieses Königs vorhanden. Das ist sehr einfach, das sind die Fürstentümer und Gewalten, von denen Paulus spricht, gegen die unser Kampf ist, na, natürlich. Das sind die Fürstentümer und Gewalten, die das Gesetz beantragt haben. Die Fürsten, die Fürstentümer, die Geistlichen. Persien und Medien, haben wir schon gesagt, Gesetzgeber unwiderruflichen Gesetzes. Unter das auch der König gestellt ist. Und dann alles Volk in Susan und im ganzen Reich, das sind die himmlischen Heerscharen. Throne, Fürstentümer, Könige und so weiter. Da kann man ja nur von Thronen und Königen und Herrschern sprechen, wenn denen Volksmassen und Heerscharen militärischer Art unterstellt sind. Ist alles da. Ja. Man müsste jetzt eigentlich die beiden großen Feste, die der König Ahasverus sich geleistet hat, einige Worte lesen, aber ich darf es nur mit einem, zwei Sätzen aussprechen. All seinen Fürsten und Großen bereitete Ahasverus ein Festmahl in der Burg Shushan 180 Tage lang, ein halbes Jahr. Und was da alles geschah. Die 180 Tage sind vorbei und jetzt bereitet er allem Volk in der Burg Susan, vom Größten bis zum Kleinsten, ist das ein wunderbarer König, ne? Der lässt also nicht nur die Fürsten sausen und brausen, in Saus und Braus leben bei sich, in seiner Herrlichkeit, sondern auch unter allem Volk, das heißt unter allen Geschöpfen, ist Gott besorgt um die Kleinsten in der Masse und die Größten in der Masse. Alles Volk. Und in dem Fest für alles Volk, 7 Tage lang nur, da ist noch größerer Aufwand und größere Herrlichkeit vorhanden als beim Fest für die Fürsten, bei diesem König. Gleichzeitig hat auch die Königin Vashti ein Gastmahl bereitet für alle Frauen im Königreich. Also die Königin für sich mit allen Frauen, die sie natürlich eingeladen hatte. Ja, war das eine Festerei? War das eine Festerei? Hat unser Gott auch im Sinn, einmal eine Festerei nach der anderen durchzuführen? Und da sage ich immer, machen wir Frommen uns gefasst. Das wird so großartig her und zugehen, ja, dass es etlichen Frommen, je frommer sie sind, schwindlig und noch schwindliger wird. Ja. Ob sie sich nicht verirrt haben an dieser Stelle. Wenn dann der Herr noch ermuntert, auf, Freunde, esset und trinket euch fröhlich, Geliebte. Da verschwinden einige aus dem Hochzeitssaal dann. Ihr Lieben. Ich nicht, da könnt ihr sicher sein. So, das Gastmahl der Vashti für alle Weiber bedeutet, Israel ist berufen, die Vashti, unter Gesetz, Israel unter Gesetz berufen, alle Nationen zu erfreuen, alle Großstädte der Nationen zu segnen und zu erfreuen. Ist Israel dazu gedacht, berufen? Jawohl. Insoweit es unter Salomo der Fall war, war das andeutungsweise ja, der Anfang, der Anbruch. Sind im tausendjährigen Reich alle Nationen, die dann leben werden, von Israel her gesegnet und erfreut und reich gemacht? Ja. Was ist Gastmahl? Dann ist die Rede von sieben Kämmerern. Das sind sieben Engelfürsten über die Nationen. Kämmerer sind ja über die Frauen bestimmt, da für Ordnung zu sorgen. Sieben Kämmerer, Engelfürsten über die Nationen. Nun wird die Vashti widerspenstig gegen den Befehl des Königs. Ist Israel auch schon mal widerspenstig geworden gegen eine Anordnung ihres Gottes, seines Gottes? Antwort? Nein. 70 mal, 7 mal, nicht einmal. Hab gefragt, ist ja auch einmal. Ne? Ja. Maximal. Was ist Widerspenstigkeit gegen den Befehl des Königs? Sich ihm zu stellen, damit er ihre Herrlichkeit und ihre Schönheit allem Volk zeigen, allen Fürsten. Paulus schreibt nämlich, das Weib ist die Herrlichkeit des Mannes. Aha. Also ihr lieben Schwestern, ist die Herrlichkeit des Mannes. Israel wird einmal die Herrlichkeit des Christus sein. Und die Vashti war die Herrlichkeit des Ahasverus. Wie die Vashti die Herrlichkeit des Ahasverus war. Was ist Widerspenstigkeit gegen den Befehl des Königs? Israels Widerspenstigkeit gegen Gott. Dann erscheinen sieben Weise. Die holt sich der König, um zu erfahren, was nun nach dem Beschluss, dem Ratschluss der Weisen, bitte Ratschluss der Weisen, mit dieser ungehorsamen Königin zu tun sei. Diese sieben Weisen, also W-E-I, Weisen, Fürsten, die vor dem König waren, saßen. Kleine Zwischenbemerkung, da im Text. Sieben Weise, und er berief die sieben Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden. Aha. Da brauchst du ein wenig Weisheit offenbar. Die sich auf die Zeiten verstanden. Was stellen die da? Das sind Erzengel, sieben, wie zum Beispiel Gabriel einer von ihnen ist. Verstand sich Gabriel auf die Zeiten? Konnte er dem Daniel Antwort geben auf die Fragen der Zeiten? Aha. Michael versteht er sich auch auf die Zeiten. Der Kämpfer für Gabriel. Erzengel wie Gabriel. Diese Weisen waren Gesetz- und Rechtskundige des Königs. Wunderbar. Gewaltig. Gesetz- und Rechtskundige. Der König stellt die Frage, was ist nach dem Gesetz der Meder und Perser mit der Königin Vashti zu tun? Überlegt einmal, was ist eigenartig? Also ich finde da etwas eigenartig am ganzen Vorgehen des Königs. In Bezug auf diese Frage, was ist mit der Königin Vashti zu tun, nach ihrem definitiven Entscheid, ich komme nicht, ich gehorche nicht. Darf ich mal sagen, wenn ich der König Ahasverus gewesen wäre, Die Frage hätte ich nicht mir von Weisen sagen lassen, sondern die hätte ich in meinem Herzen mir von Gott schenken lassen. Und dieser große König, der stellt diesen Weisen, gibt er die Ehre, hier ihre Anträge stellen zu können. Ich darf gleich sagen, dass mein Gedankengang hier richtig ist. Denn in Kapitel 2, als die Verfügung geschehen war, der König es genehmigt hat, nach den Anträgen der Weisen, lesen wir in den im ersten Vers, Kapitel 2, nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vashti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Was heißt das, liebe Geschwister? Der König hat seine Geliebte Vashti den Anträgen dieser Weisen überantwortet. Schon zum Voraus wissend, das wird so kommen, genauso, wie es nicht nach meinem Herzen ist. Noch einmal. Und der König Ahasveros gedachte an Vashti und an das, was sie getan und was über sie beschlossen worden war. Wenn unser Herr an uns denkt, ist das ein schöner Gedanke. Auch wenn wir in große Not geraten sind, die er ja genehmigt hat, auch die größte Not, die wir erleben. Erstens gedenkt er es immer, nicht nur gut, sondern sehr gut, wunderbar zu machen. Und in dieser Not gedenkt er unser dann ganz praktisch. Bis in kleinste Kleinigkeiten. Ganz wunderbar. Ja. Die sieben Weisen, auf Zeiten verständig, Erzengel wie Gabriel, Gesetz und Rechtskundige. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu tun? Beurteilung dieser Welt, dieser Weisen. Großartig. Großartig in dieser Welt. O König, Königin Vashti hat nicht nur ein schlechtes Beispiel gegeben, hier in deinem königlichen Palast und nach deinem königlichen Befehl und vor allem Volk und Fürsten hier, sondern die Königin Vashti hat ein schlechtes Beispiel gegeben vor der ganzen Welt. Es wird praktisch bedeuten, dass sofort, wer es hört, auf dem ganzen Erdenrund, da werden die Weiber ihre Männer verachten und es der Vashti nachmachen. Ist das auch eine Frauenfrage hier? Emanzipation der Frau. Ganz genau das. Sich weigert, sich dem Manne und dem Worte des Mannes unterzuordnen. Ist unsere Bibel modern oder altmodisch? Hochmodern. Bitte lest mal die Einzelbeschreibung, wie die Weisen das jetzt erklären, dem König. Ganz gewaltig. Das Problem der Emanzipation der Frau heute. Bis ins Letzte letzte satanische. Die weise Beurteilung, weltweites schlechtes Beispiel. Israel wird zum Fluch unter den Nationen. Oh, ich gucke auf die Uhr. Ja. Sie sagen unter anderem noch, es wird genug Verachtung und Zorn geben in aller Welt. Ihr Antrag lautet dann, wenn es den König gut dünkt, ja, das Gesetz ist gut, nach dem unwiderruflichen Gesetz. Da ist nun von diesen sieben Weisen einer scheinbar der fähigste Sprecher der sieben mit Namen Memukan. Er ist der Abgeordnete als fähigster Sprecher oder Redner oder Parlamentär. Er überbringt dem König den Ratschluss dieser sieben Weisen. Liebe Geschwister, also ich staune, was da alles da ist. An gesamten Gottesordnungen, die durch die ganze Schrift gehen. Vom 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Als der König der Waschti gedenkt, wie Gott Israels gedenkt, nach der Verwerfung, denn ihre Treue kann ja die Treue Gottes nicht auflösen. Sie sind Gott gegenüber, sind sie Feinde. Gott aber ihnen gegenüber liebt sie genauso wie immer. Ohne Abstrich. Jetzt erscheinen die Knappen des Königs. Das sind die, die ihn persönlich von den Speisen vortragen, bis mit Kleider bringen, anziehen und was alles die praktischen Dinge betrifft. Ne? Die Knappen, also nicht im Sinn von mittelalterlich bei uns, da in Germanien Knappen, ne? Hohe Herren, legen es nun dem König nahe. O König, dir fehlt ja die Königin. Suche dir doch eine Tochter aus allem Volk. So. Also der Antrag kommt von dieser Gruppe. Ja, das sind Diener am Throne Gottes, am Herrlichkeitsthron, bis einzelne praktische Dienstleistungen. Dann erscheint der Name Hadassah zuerst, das heißt auf Deutsch Myrte. Das ist ja, war ja früher die Blume Myrte, der Brautkranz. Und bedeutet auch für Israel Brautstellung, Esther, Hadassah, Myrte, Brautkranz. Und jetzt Hadassah, das ist Esther. Jetzt erscheint der Name Esther und wie Professor Friedrich Weinreb erklärt, bedeutet Esther, und das ist hundertprozentig überzeugend, auf Deutsch, die Verborgene, diejenige, die sich verbirgt, die verborgen wird, genauso wie der Gott Israel sich im Buche Esther vollständig verbirgt. Das ist eine Geschichtserzählung, die könnte in irgendeinem Buche stehen, steht gar nichts von Gott und gar nichts von Glauben oder das etwas. Einfach eine reine Geschichtserzählung, weltgeschichtliches Geschehen. Da und da, so und so, so geschah es. Esther, die Verborgene. Da gibt es, ich nenne die Bibelstellen, wo das Wort Esther im Hebräischen wieder vorkommt. Und dort direkt, wir dort direkt lesen, und so werde ich mein Angesicht vor dir, Israel, verbergen, ich werde es gänzlich verbergen. Da ist noch der Name Esther noch versteckt, da im Hebräischen. Und das Angesicht Gottes heißt ja Jesus Christus. Der spricht, wer mich sieht, sieht den Vater. Das Angesicht Gottes verborgen. Ja. Dann kommt Haman, der heißt der Großartige, und oder auch der Tobende. Ich habe mal getippt,